Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Queer as Berlin. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Erik Leuthäuser. Hallo Erik.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Erik ist Jazzsänger, da kommen wir aber gleich zu. Bevor wir anfangen zu sprechen, hören wir jetzt erstmal einen deiner Songs und der heißt Lass mich dein Känguru sein, glaube ich.
Kannst du mein Känguru sein.
Kannst du mein Känguru sein, Entschuldigung. Okay, aber hören wir jetzt erstmal rein, bevor wir anfangen.
Gehst du in zwei, vielleicht halt ich doch noch fest an mir fest. Hörst du das? Ganz da hinten summt etwas, immer zu den gleichen Ton. So bist du in meinem Kopf. Ruh dich aus, zieh doch deinen Mantel aus, leg dich zu mir hin und dann wirfst du Schatten auf mein Herz. Etwas noch, eine kleine Kleinigkeit. Ich hab dich so lieb, deshalb bitte hör mir zu. Kannst du mein Känguru sein? Ich trag dich immer mit mir.
Ja, soweit dieser Song. Kannst du mein Känguru sein von Erik Leuthäuser? Ich habe einige Interviews von dir gelesen, wo du immer so beschrieben wirst als eine Mischung aus Jazz, Elektro, Pop. Wie ist denn deine eigene Beschreibung von deiner Musik?
Für mich fällt es schwer, meine eigene Musik in so Labels zu fassen. Es gibt manche von meinen Alben, die ganz klar Vocal Jazz sind oder eher traditioneller Jazz. Und es hängt immer davon ab, worauf ich Lust habe. Jedes Album hat so ein bisschen eine andere Ausrichtung. Und das, was wir gerade gehört haben, war ein Album mit deutschen Texten von mir, unter anderem von Dota Kehr, aber auch von, also zum Beispiel ist da auch, wenn ich mir was wünschen dürfte, von Marlene Dietrich bekannt geworden drauf. Und ich würde das irgendwie als vielleicht moderner Chanson, Indie-Pop, was immer der Hörer reininterpretiert für eine Stilrichtung ist richtig.
Aber wie bist du denn zu dem Stil gekommen oder Stile müsste man ja besser sagen. Also ich meine, das entwickelt sich ja auch. Wie bist du da hingekommen?
Also ich habe zunächst Jazzgesang studiert und war wirklich sehr interessiert an traditionellem Jazzgesang. Und irgendwann habe ich angefangen mit Loopstations und Elektronik zu experimentieren. Eigentlich nur für mich als Übung, um ein besserer Sänger zu werden. Und ausgehend davon habe ich Vocal Arrangements gebildet und irgendwie kam dann automatisch dieser Stil zustande. Und ich habe mich mehr interessiert für einfachere Formen, einfachere Harmonik als im Jazz und so kam das ganz natürlich zustande.
Man hat ja dann oft, also gerade so, wenn man anfängt, so naja, Idole ist jetzt ein großes Wort, aber hattest du auch so Vorbilder, wo du gesagt hast, okay, das findest du toll, so?
Ja, also für dieses Album Wünschen, was wir gerade gehört haben, ich habe mich sehr mit Sufjan Stevens beschäftigt.
Kannst du mal zwei Sätze zu sagen?
Sufjan Stevens ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, der nicht nur tolle Texte geschrieben hat, sondern auch viel, ich glaube sogar selbst arrangiert für größere Ensemble und der quasi neben tollen Texten eben auch eine tolle Umsetzung harmonisch für eigentlich ziemlich poppige Musik gefunden hat. Und das hat mich fasziniert. Fleet Foxes war eine Inspiration, aber insbesondere das auf Deutsches war für mich Dota Kehr eine tolle Sängerin, die mich inspiriert hat.
Ja, die ist ja auch einfach sowieso toll, aber ich meine, die ist ja einfach auch so sehr beliebt. Ich wollte hier aber noch fragen, und zwar noch einen Schritt zurückgehend. Und zwar, ich habe gelesen, deine Eltern haben ja auch beide oder sind ja beide Musiker, kannst du mal sagen. Also da war ja sozusagen bei dir der Weg in die Musik in die Wiege gelegt, wenn man so will, ne?
Sozusagen, ja. Mein Papa ist Jazzgitarrist bzw. Gitarrenlehrer und wir haben immer viel zusammen gesungen, beziehungsweise ich habe auf dem Fahrrad gesungen, als ich bei meinem Papa von drauf saß auf dem Fahrrad, habe ich angefangen zu singen und mein Papa konnte mich immer unterstützen. Und dann haben wir ganz früh angefangen zu singen, zunächst viel so Beatles-Sachen, als ich ganz klein war, und dann irgendwann habe ich zu meinem Papa gesagt, ich will Jazzsänger werden. Und da mein Papa das eben studiert hat, haben wir dann angefangen, Jazz-Standards zusammen zu singen. Meine Mama ist nicht wirklich musikalisch.
Ach, nicht?
Nee, nicht wirklich. Es kommt quasi mehr von meinem Papa.
Aber ich habe irgendwie gelesen, dass deine Mutter auch mitgesungen hat auf irgendeinem deiner...
Wirklich?
Ja, oder war das eine... Okay, da habe ich mich... Entschuldigung. Okay. Fehlinformation, Fake News, nein.
Sehr gut.
Okay.
Nee, sorry. Nee, meine Mama nicht.
Ah, okay. Aber sag mal noch mal was, und zwar, weil ich ja gesagt habe, also ich meine, das ist ja so eine interessante Mischung. Das war auch so ein bisschen der Grund, dich einzuladen, weil ich dachte, wow, das ist ja total ungewöhnliche Musik, also diese verschiedenen Mischungen, die du hast. Erzähl mal noch so ein bisschen, wie bist du darauf gekommen? Du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, aber das so miteinander zu vermischen, da so einen eigenen Stil zu entwickeln.
Also, mein allererstes Album war ja ein Bebop-Album, ziemlich traditionell Jazz, aber auf Deutsch. Und ausgehend davon kam der damalige Labelchef von MPS Records, ein größeres Jazz-Label in Deutschland, auf mich zu und war interessiert quasi an einem deutschen Jazzsänger. Und für mich war das eine tolle Möglichkeit, vielleicht ein Album zu machen, was eine größere Reichweite hat. Und auf einmal musste ich mir quasi überlegen, so direkt nach meinem allerersten Album, ich war gerade so 19, 20, wow, ich habe gerade diese tolle Chance, was mache ich damit? Und es sollte auf Deutsch sein. Und dann war Roger Cicero gerade gestorben und ich hatte das Gefühl, das Label will irgendwie in diese Richtung mit mir gehen. Und dann habe ich einfach so ein bisschen Schiss bekommen, dass ich was mache, wo ich nicht dahinter stehe. Und habe einfach dann angefangen, ein Demo aufzunehmen mit zwei Stücken, die mir selber gut gefallen, das war, wenn ich mir was wünschen dürfte, und es war sogar noch irgendwo auf der Welt, der alte Comedian Harmonist Klassiker, und ich habe dann angefangen zu denken, ich kann diese Stücke singen, aber ich muss sie quasi zu meinem eigenen machen, ich muss sie anders betrachten, als das schon gemacht wurde. Und wie gesagt, die Loopstation hat mir da sehr, sehr geholfen, also viele Arrangements davon sind von mir, die ich alleine in meinem Raum quasi irgendwie gebaut habe und dann mit dieser tollen Band aufnehmen konnte.
Du hast es ja im Vorgespräch schon gesagt, du hast ja vier Alben mittlerweile draußen und die sind ja auch sehr unterschiedlich. Erzähl mal, warum sind die denn so unterschiedlich?
Weil
die Alben... Könntest du mal sagen, was der Unterschied ist vielleicht zwischen den Alben?
Der Unterschied ist, dass jedes Album ein komplett anderes Thema hat. Mein erstes Album war ein Bebop mit deutschen Vocalist-Texten. Vocalist ist das Vertonen von Instrumentalsoli. Von tollen, großen Jazzmusikern. Und das war einfach die Musik, die mich in der Zeit berührt hat, die ich toll fand und die ich gern selbst singen wollte. Und ich finde, genauso wie Identität bei Menschen, auch der Musikgeschmack verändert sich die ganze Zeit. Und so war das bei mir. Und ich habe dann einfach versucht, genau das, worauf ich stehe, worauf ich jetzt gerade als Musiker und als Mensch Lust habe, auf meine Alben zu machen. So hat zum Beispiel mein zweites Album Wünschen, wie gesagt, diese deutsche Ausrichtung und eher eine poppige Ausrichtung. Und mein letztes Album war ein Live-Album mit dem Pianist Wolfgang Köhler im A-Train, weil ich nochmal zurückgeblickt habe in meine Jazz-Vergangenheit, die Art, wie ich aufgewachsen bin. In Dresden am Musikgymnasium hatte ich einen Klavierlehrer, der stand total auf Tony Bennett und Bill Evans, Pianist und ein Sänger. Gut, jeder kennt heutzutage natürlich Tony Bennett. Aber bevor der ganze Sache mit Lady Gaga war er sehr bekannt für ein Duo-Album mit diesem tollen Pianist Bill Evans. Und da habe ich quasi wieder die Leidenschaft irgendwie entdeckt für dieses kleine Format und für traditionellen Jazz und Standards.
Ich habe gelesen, dieses Album, was im Januar erschienen ist, ich glaube, das ist ja auch das A-Train-Album, ne? Mhm, das ist so genau. Ein Hommage an, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Irene Krell und genau. Alan Broadbent.
Ja.
Muss ich gestehen, kannte ich beide nicht. Sagst mal, wer, das sind ja amerikanische Musiker. Mhm. Was machen die? Warum waren die für dich jetzt interessant?
Irene Krell ist eine Sängerin, die ist in den 70er Jahren leider schon an Brustkrebs verstorben. Und die hat zwei super berührende Duet-Alben gemacht mit dem Pianist Alan Broadbent. Alan Broadbent ist ein neuseeländischer Pianist. Ich glaube, heutzutage lebt er noch in New York. Und es gab natürlich in der Geschichte viele, viele Alben mit Gesang und Klavier. Aber eben gerade, wie vorhin gesagt, Tony Bennett, Bill Evans und eben auch Irene Krell und Alan Broadbent waren was Besonderes für mich. Und dann habe ich überlegt, welche macht es Sinn, vielleicht diese Stücke, die sie gespielt haben und dieses Duo-Format nochmal in den Fokus zu rücken. Niemand kennt es. Und ich hatte einfach Lust drauf, ungeachtet davon, ob das jemand hört, ob das jemand interessiert, ob das kommerziellen Erfolg hat. Ich hatte einfach Lust, ein Live-Album zu machen.
Ich habe natürlich in Vorbereitung auch so ein paar Interviews von dir gesehen, gelesen. Da hast du in einem Interview gesagt, dass du am liebsten, ich weiß nicht, ob ich das jetzt missverstanden habe, aber dass du am liebsten alleine bist auf der Bühne. Oder alleine singst, besser gesagt. Warum? Kannst du es mal erklären? Warum ist das für dich jetzt dann befriedigender, schöner? Keine Ahnung, aber...
Also, ich spiele viele Solokonzerte, unabhängig von meinen Alben. Ich habe noch kein Soloalbum gemacht. Aber ich spiele viel Solo mit Elektronik und Loopstations. Und ich glaube, das Interview, was du da gehört hast, war von einem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe oder ganz viel gemacht habe auch. Ich mag die Tatsache quasi, dass man mit dem Publikum kommuniziert, so direkt wie möglich. Wenn man andere Musiker auf der Bühne hat, dann ist viel Kommunikation zwischen den Musikern natürlich. Man improvisiert oder man spielt, macht was zusammen. Und wenn man alleine auf der Bühne ist, dann...
Ist ein direkter Draht zu
mir. Ja, voll. Man kann vielleicht Geschichten erzählen oder auch improvisierte Geschichten erzählen, die man quasi dem Publikum anpasst. Und es ist nie dasselbe. Jedes Publikum ist anders, hängt davon ab, wie viele Leute es sind, wie der Ort ist. Und das fand ich immer super spannend. Ich habe jetzt vor 3-4 Wochen, vor Corona, eine Tour in Russland gespielt und wirklich jeden Tag 15 Tage woanders gespielt.
Wow, und das ist auch interessant bestimmt, ne? Vor so einem ganz anderen Publikum. Ne? So.
Ganz unterschiedliche Orte. Einmal irgendwie so ein ganz kleiner, so ein kleines russisches Dorf und ich habe da in so einem Literaturmuseum, so ein zerfallenes Haus gespielt.
Aber ich muss mal so blöd fragen, kennen die dich denn da?
Also nein. Also ich hatte das Glück, dass ein...
Also jetzt no offense, aber ich habe so gedacht, ich werde...
Und die sind einfach hingekommen. Die kannten mich noch nicht.
Und die sind da hingekommen, ohne zu wissen, was sie erwartet dann quasi?
Ich glaube ja. Ich hatte das Glück, dass ich einen russischen Promoter hatte, der für mich diese Tour organisiert hat und der Werbung gemacht hat. Und ich glaube, zu den Konzerten von diesem Promoter kommen einfach immer Leute, weil der lädt immer europäische Improvisationsmusiker, Jazzmusiker ein, ganz Verschiedenes. Und aus irgendeinem Grund funktioniert das. Und da saßen wirklich irgendwie 20, 30 sehr, sehr alte russische Menschen vor mir, die kein Deutsch, kein Englisch verstanden, aber die trotzdem sehr, sehr berührt waren von der Musik. Es hat mich selbst überrascht.
Interessant, ja. Wow, okay. Und hast du dann auch so deine verschiedenen Stile dann da so gespielt oder nur eine Richtung?
Ich habe viel in meinem Solo-Konzert spiele ich tatsächlich viele Stücke auf Deutsch, paar neue Stücke, die noch auf keinem Album sind. Es ist ein bisschen ähnlich wie das Album Wünschen tatsächlich. Ein, zwei Jazz-Standards sind auch dabei. Es ist ein kleiner Mix, vielleicht mit Fokus auf mein deutsches Programm, ja.
Ist denn es eigentlich so, weil wir über die verschiedenen Ziele gesprochen haben, dass wenn du was Neues entwickelst, dass das dann für dich so ein bisschen ist wie die Fahrt aufs offene Meer, dass du dann gar nicht weißt, was am Ende bei rauskommt? Oder bist du das schon sehr strukturiert dann im Entwickeln?
Ich würde sagen, ich bin sehr perfektionistisch mit all dem, was ich mache. Und ich würde sagen, es ist schon ziemlich strukturiert. Also
du weißt, was du am Ende haben willst, sozusagen. So.
Ich habe das Gefühl, ich bin relativ old-fashioned. Ich liebe einfach die Möglichkeit, eine CD aufzunehmen und wirklich eine physische CD zu haben, ins Studio zu gehen oder live was aufzunehmen. Für mich ist wirklich die die Idee, eine CD am Ende als Produkt zu haben, irgendwie das Erfüllendste als Künstler. Und ich würde mal sagen, in den meisten Projekten arbeite ich darauf hin. Irgendwie bin, ist in meinem Kopf, ist neuere Medien wie Videos noch nicht so ganz angekommen. Natürlich hat man viele Videos und so für von Live-Konzerten, aber das als einziges Medium, ja, ich würde lieber CDs machen.
Ja, das verschwindet ja auch so ein bisschen, das klingt jetzt auch so old-fashioned, aber ich finde das ja eher so ein bisschen schade, so in der virtuellen Welt, dass dann so, es gibt ja auch so, gut, nicht bei jedem Album, aber es gibt ja so Alben, wo die Künstler sich auch wirklich was gedacht haben, so in der Zusammenstellung der Ordnung der Songs und so, wo jemand denke, ja, okay, bei Spotify oder so, ich meine, gut, auch dieser Podcast läuft ja auf Spotify, aber ich will nur sagen, ich meine, es geht so verloren, ne, weil das dann irgendwie so diese Idee, die dann irgendwie bei so einem Album eventuell dahinter stecken kann, die geht dann verloren.
Ich glaube, sie geht nur für die Leute verloren, die einfach nur die Playlists hören auf Spotify.
Das meine ich halt, ja, genau.
Wer die Künstler unterstützen will, kauft deren Album. Oder ich meine, auch auf Spotify kann man ein Album komplett durchhören. Also ich würde mal sagen, für jeder, der will, der kann diese Gedankengänge der Künstler, die wirklich die Songs strukturieren, was passt nach dem nächsten Stück.
Trotzdem nachvollziehen. Ja. Ich würde dich gerne noch was anderes fragen. Und zwar, ich habe auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gelesen, dass du lieber auf Deutsch singst als auf Englisch. Stimmt es?
Ich singe viel auf Deutsch. Ich mag es sehr gerne, weil ich finde, man kann viele Sachen ausdrücken, die man auf Englisch schwerer ausdrücken kann.
Du hast mal im Interview gesagt, das Wort Weltschmerz.
Das Wort Weltschmerz, ja.
Dafür gibt es keine Übersetzung.
Oder auch Sehnsucht. Ich meine, Longing auf Englisch ist irgendwie so ein bisschen schwächer als Sehnsucht, als Wort, finde ich.
Na, es gibt ja auch viele deutsche Worte, die dann so Einklang finden in die englische Sprache. Mhm. So wie, warte mal, der Weltschmerz weiß ich jetzt gar nicht, aber so Angst oder Doppelgänger oder so. Es gibt ja so Worte, die dann so in die englische Sprache einen Klang finden.
Ja, ich muss sagen, auch das verändert sich bei mir ständig, die Lust, Englisch zu singen oder Deutsch zu singen. Im Studium hatte ich eine amerikanische Jazzsängerin als Lehrerin, die natürlich tolles Englisch sprach, und da habe ich natürlich auch viel über die englische Sprache gelernt, Aussprache, alles Mögliche, und für mich ist es jetzt eigentlich fast gleich. Ich mag beides sehr gern, Deutsch und Englisch.
Okay.
Und bei vielen von meinen Konzerten, gerade Solo-Konzerte, mische ich das auch, abhängig vom Publikum. Viele von meinen Stücken haben englische Übersetzungen, und manchmal kann man das ganz gut mischen.
Nee, es ist ja vor allem, wenn man noch mit anderen Musikern, also die von woanders herkommen, dann ist ja Englisch wahrscheinlich sowieso dann so die Sprache der Wahl, ne? Weil man dann sich besser verständigen kann.
Absolut. Gerade Berlin ist ja international, mit vielen Musikerkollegen spreche ich Englisch. Auch zu Hause, mein Freund kommt aus Griechenland, und wir haben... Gut, jetzt sprechen wir viel mehr Deutsch, aber am Anfang haben wir viel Englisch gesprochen.
Okay.
Ich würde mal wirklich sagen, die beiden Sprachen liegen mir gleich am Herzen, jetzt zur Zeit, in diesem Moment.
Vielleicht lernst du ja noch Griechisch.
Oh ja, ich bin dabei.
Ich würde gerne was fragen, und zwar, als ich deine Musik zum ersten Mal gehört habe, habe ich so gedacht, so wow, das ist, also zumindest jetzt bei den deutschen Texten, das ist ja so sehr innerlich, finde ich. Es ist auch melancholisch, glaube ich, kann man schon sagen. Ist das denn so ein Gefühl, was deiner Persönlichkeit auch so entgegenkommt? Also ist das so... da kannst du viel mit anfangen, also weil ich fand es dann sehr, also ich meine, du bist ja noch sehr jung, also ich meine, so sehr, sehr innerliche Musik, das fand ich irgendwie interessant. Ist das so ein Lebensgefühl, was du auch hast?
Ja, ich würde schon sagen. Also insbesondere in dem Moment, als ich nach Berlin gekommen bin und einfach gemerkt habe, wow, hier gibt es so viele Musiker, hier gibt es so viele Menschen, hier ist so viel los, ist natürlich die Gefahr darin, irgendwie verloren zu gehen. Und ich habe das Gefühl, das hat für mich einfach so eine Reise ins Innere ausgelöst, dass ich einfach geschaut habe, wow, ich bin jetzt ein junger Mensch hier in Berlin, ich habe tolle Möglichkeiten, Privilegien, hier Musik zu studieren und zu leben. Wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Und diese Frage löst natürlich einen ganzen Komplex von anderen Fragen aus, und es ist ziemlich überwältigend.
Und du meinst die Stadt oder meinst... oder?
Die Stadt an sich, ja. Oh. Die Stadt an sich. Also ich meine, man sieht viele verschiedene Lebensentwürfe, man sieht viele verschiedene Menschen, die man vielleicht in ein paar Jahren sein könnte selbst, und quasi dann zu sagen, okay, wait, der bin ich jetzt gerade, und vielleicht will ich dahin, vielleicht will ich das als Musiker erreichen, aber wer bin ich eigentlich jetzt gerade, wie kleide ich mich, was für Freunde habe ich, alles.
Obwohl, die Frage kann man in höheren Jahren auch noch haben.
Oh ja, ich glaube, das hört nie auf.
Das hört nie auf. Aber war das für dich eigentlich dann auch so, als du nach Berlin gekommen bist, dann so, also so Explosion, also so, dass du dann ja auch so deine schwule Identität da so entwickelt hast oder dass es so ein Katalysator war?
Oh, absolut. Also, als ich nach Berlin gekommen bin, war das Erste, was ich gemacht habe, war irgendwie zum Mutschmanns gehen. Es war gerade Folsom. Das war, okay. Bin gerade eingezogen, erste Nacht. Das bedeutet, ich habe irgendwie viele Menschen kennengelernt, die denen es vielleicht auch nicht so gut geht, was vielleicht auch, also viele Menschen, die Drogen nehmen und die ganz unterschiedlich mit dem, was sie haben, so umgehen. Und wie gesagt, das war sehr, sehr überwältigend. Und natürlich auch in Berlin seine eigene schwule Identität zu begreifen irgendwie und
das ist ja irgendwie auszuleben. Auch herausfordernd auch manchmal, ne? So
absolut. Zumal ich hatte immer das Gefühl, es gibt auf einmal so einen Bruch, der mir vorher nicht so bewusst war, zwischen meiner schwulen Identität und meinem Musikersein, weil die Jazzszene, in der ich mich bewege, ist ziemlich heteronormativ.
Da komme ich gleich nochmal drauf, ja. auf den Punkt. Ich wollte dich vorher noch was fragen, und zwar, ich finde es immer interessant, gerade so in den Mainstream-Medien, wo du Interviews gegeben hast, da wird das ja auch immer so betont, also dass du dann auch manchmal in Frauenkleidern rumrennst irgendwie, oder dann so sehr irgendwie auch bunt, und dann gibt es dann halt auch so Texte oder so Sätze, wo dann drin steht, dass du auf den Social Media-Plattformen dann irgendwie in Harness oder im Jockstrap auftauchst. Ja. Habe ich noch nicht gesehen, okay. Aber ich habe mich dann gefragt, ist das auch Teil dessen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, so dieses Spiel mit so einer schwulen Identität, also dass man so Gendergrenzen dann einfach überschreitet?
Voll. Ich finde es einfach spannend, quasi jeden Tag aufzustehen und irgendwie zu überlegen, okay, wie will ich mich heute kleiden? Wer will ich heute sein? Ich habe dann vieles ausprobiert. Ich habe irgendwie ein komplettes Lederfetisch-Outfit. Und dann habe ich einfach ausprobiert, okay, was gibt's noch? Ich habe viel im Theater Musik gemacht. Und das war eine tolle Sache, im Kleiderfundus vom Nationaltheater in Mannheim einfach mal rumzuspielen, die Zeitsachen auszuprobieren. Ja. Und ich würde sagen, das hat ganz, ganz maßgeblich dazu beigetragen, ein bisschen experimentierfreudiger zu sein. Und jetzt... Ich muss sagen, ich als Musiker natürlich, man macht viel Organisation und viel oft bin ich natürlich in den Zeiten, wo Corona nicht so vorherrscht, im Café, arbeite an meinem Laptop. Und allein schon da einfach hinzugehen, jeden Tag vielleicht was komplett anderes zu tragen, das macht mir irgendwie voll viel Spaß. Und ich habe das Gefühl, das bin ich. Ich verkleide mich nicht, sondern ich habe einfach Lust, unterschiedliche Sachen auszuprobieren und auch natürlich zu spüren, wie stark ist meine eigene internalized Homophobia, wenn ich an bestimmte Orte gehe? Das ist ziemlich spannend. Wenn ich zum Beispiel am Jazz-Institut war, wo ich studiert habe, in Berlin, hingehe und bestimmte Sachen anhab, dann gehen einfach so Gedanken von, wow, was wird der oder die Person da denken von mir? Macht das vielleicht einen Unterschied in unserer Beziehung aus? Und das dann quasi kurz wahrzunehmen und dann vielleicht zu sagen, wow, I don't care. Oder, wow, ich kann das eigentlich gerade nicht machen, weil ich dann... Vielleicht Nachteile ab.
Ist es dann, ich denke wahrscheinlich dann so eine Kleiderwahl am Morgen, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja wahrscheinlich dann irgendwie auch so ein Ausdruck dessen, wie ich mich an dem Tag fühle. Ne?
Ja.
So, ne? Also ja. Das passt jetzt heute zu. Aber was du gesagt hast, ist ja interessant. Das geht mir, also ich meine, ich renne nun viel konservativer rum als du, aber ich finde es ja interessant, weil ich das manchmal, selbst wenn du konservativer rumrennst, ja auch manchmal so denke, okay, also was ziehst du wann an, zu welcher Gelegenheit? Ne? Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, dass man denkt, okay, das könnte jetzt vielleicht anecken oder so, wo ich ja da Berlin eigentlich toll finde, weil das in Berlin ja viel, also doch dann viel weniger, glaube ich, ist als jetzt in München oder
auf
so.
Auf jeden Fall.
Also hier eckt man, glaube ich, dann trotzdem jetzt nicht so, also gerade auch in der Künstlerszene, glaube ich, viel weniger an als woanders. Ne? So.
Und ich würde auch mal sagen, das ist das, was mich an Berlin so fasziniert hat, einfach in der U-Bahn zu sein und so viele verschiedene Menschen zu sehen, die sich so unterschiedlich kleiden oder die so unterschiedlich drauf sind. Und ich fand das immer beneidenswert. Und wollte eigentlich genau diese Person gern sein, die...
Aber hast du, ich wollte nicht so lange sprechen, weil es so ein unschönes Thema ist, aber hast du auch schon mal so, also ob deines Outfits dann so Diskriminierung erlebt, so Reaktionen?
Oder? Ja, ab und an passiert das, und es ist unabhängig vom Ort. Also manchmal ist man in Situationen, wo man denkt, wow, hier, also wenn ich jetzt am Nollendorfplatz bin, habe ich das Gefühl, ich könnte theoretisch nackt im Harnes rumlaufen in Berlin.
Aber das ist nicht überall so,
das
ist nur Nollendorfplatz.
Das ist nicht überall so, aber genau an diesem Ort, genau am Nollendorfplatz, hat mir mal irgendein Typ gesagt, ich soll im KZ vergast werden, in der U-Bahn.
Ich so, Gott, Hilfe.
Okay. Aber das war wirklich nur ein Moment. Und,
ja. Ja gut, ich meine, Idioten gibt es überall.
Idioten gibt es überall.
Ja, ja.
Insofern, wie gesagt, ich war jetzt vor kurzem erst in Russland und da war ich natürlich schon vorsichtig, was ich zu den Konzerten anziehe, aber man hat dann irgendwann so ein gutes Gespür fürs Publikum und für den Ort. Und ich habe das Gefühl, auch da waren die Leute sehr offen. Ich habe das Gefühl, das hängt davon ab, wie gefestigt man vielleicht ist in dem, wie man sich anzieht, wie man sich gibt generell und ob es vielleicht Sinn macht, ob die Leute sehen, wow, das ist gerade, die Person wirkt irgendwie gefestigt in sich selbst.
Ja, ich denke, kurz zu Russland, ich glaube, da kommt es ja auch drauf an, in welchen Kreisen man sich da bewegt. Mhm. Also Russland ist immer so ein Negativbeispiel, aber ich denke, da gibt es auch ganz tolle, super Leute, nur ist das halt nicht die Mehrheit. Halt, ne? Und wenn du dann da bist, dann sind die ja auch interessiert und tolerant und bla und blub und so. Also, aber ich würde jetzt gerne nochmal, was du das gesagt hast mit der Jazzwelt, das ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ich finde, ich habe ja immer so ein Klischee so von dieser alten Jazzwelt, also okay, stimmt jetzt heutzutage schon gar nicht mehr, aber es ist so ein bisschen so, ja, weißer, älterer, heterosexueller Mann trinkt irgendwie einen Whisky und hört sich dann vorm Kamin Jazz an. Okay, super Klischee, das hat sich ja auch verändert. Aber erzähl mal ein bisschen, wie ist denn für Leute, die da nicht so tief drinstecken, die Jazzwelt heutzutage so? Also was so eine Diversity, wie man ja so heute sagt, ne, was so Diversity angeht?
Ich würde sagen, es wandelt sich sehr langsam. Und also das Klischee, was du gerade beschrieben hast, trifft in gewisser Weise bei vielen, würde ich sagen, noch zu. Die Tatsache ist einfach, dass Jazz heutzutage in Institutionen unterrichtet wird. Heute ist kein Musiker mehr, der quasi zu Hause sitzt, alles selbst lernt, zu Jam-Sessions geht, andere Musiker trifft. Das passiert auch, aber weniger. Die meisten Leute heutzutage, gerade in Deutschland, studieren an einer von den vielen Hochschulen. Und bedeutet, die Leute, die da in den Lehrpositionen sind, sind einfach ältere Musiker, die ein anderes Bild haben von, wie man sich als Jazzmusiker gibt, wer man ist. Und der Großteil von den Musikern ist leider männlich und hetero.
Es gibt ja auch nicht so viele Frauen da auch.
Ne? Auch das ist ein Thema. Es gibt ganz interessante Studien von der Union Deutscher Jazzmusiker, die quasi das mal genau beobachtet haben, wie viele Frauen gibt es im Jazz. Es gibt halt viele, viele Jazzsängerinnen, wenig Jazzsänger. Ja? Und bei den Instrumentalisten ist es halt einfach so, dass es da viel, viel Männer gibt, wenig Frauen.
Aber erzähl mal, ist denn das jetzt für dich dann auch ein Problem gewesen, da sich da so zurechtzufinden, weil was wir besprochen haben, ne? Also weil du ja auch mit deinen Outfits und so weiter und so fort, ne? Also war das dann am Anfang ein Problem für dich?
Oh, am Anfang war das ein großes Problem. Ich habe mich am Anfang in der Jazzwelt wirklich nur durch Leistung quasi, wie sagt man, durch Leistung
profiliert, nee, herausgetan, ja. Oder ja.
Genau, also Leistung war für mich das Wichtigste. Um quasi akzeptiert zu werden und also zu sagen, hey, ich bin ein toller Sänger, quatscht mit mir und nehmt mich in eurer Gesellschaft irgendwie auf, so. Und das hat gut funktioniert, aber irgendwann, ich erinnere mich, ich war auf Tour mit dem Bundesjugend-Jazz-Orchester in Ecuador und war gerade so 18 geworden, habe gerade das Jazzstudium angefangen, war super ehrgeizig und habe halt festgestellt, wow, die Musiker sind alle ein bisschen älter und quatschen gerade über ihre, also die Heteromusiker abends beim Bier quatschen über ihre Fickgeschichten irgendwie. Und,
ach echt, ja?
Ja.
Würde man gar nicht so denken, okay.
Und ich denk mir so, wow, das ist so langweilig. Ich habe tausende andere Sachen gemacht, die viel aufregender sind, aber irgendwie traue ich mich nicht, die zu sagen.
Okay.
Und
wie du meinst, weil es jetzt schwule Erfahrungen sind?
Genau, weil, okay. Genau. Okay. Ja. Weil man quasi nicht in dieses Hetero-Bild reinpasst.
Verstehe.
In dem Moment. Und das dann zu durchbrechen war, irgendwie habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht und in meinem Kopf zu versuchen, keinen Unterschied zu machen. Quasi, dass es jetzt eben schwule Erfahrungen sind. Und ich habe das Gefühl, generell habe ich viele, viele positive Erfahrungen gemacht und viele, viele Menschen schätzen mich quasi sehr für meine Offenheit. Ich habe wenig wenig Abweisungen oder ich würde mal sagen, fast nie direkte Abweisungen in your face. Aber ich glaube, die Jazzwelt, da gibt es auch viel Gossip. Man hängt wirklich mit der Gruppe von Musikern ab, mit denen man spielt oder mit den Studenten, mit denen man irgendwie was gemeinsam hat, musikalisch. Das ist auch das Ding, Jazz bedeutet so viele Sachen, stilistisch, dass es sich manchmal einfach nicht wie eine Community anfühlt. Und ich habe dann versucht, einfach offen zu sein und zu merken, okay, die Person, die mag ich als Musiker, die mag ich als Mensch, okay, da teile ich was. Und ich glaube, in einem anderen Interview habe ich auch mal gesagt, manchmal habe ich schon so institutionelle Diskriminierung festgestellt, wenn es irgendwie gerade um Outfits ging und um Konzerte, weil ich es halt irgendwie nicht einsehe, dass Frauen anderes in einem anderen Blickwinkel sind auf einer Bühne als Männer. Männer müssen quasi als Jazzsänger einen Anzug tragen und
schwarz rumlaufen,
Schlips und Krawatte und irgendwie so klingen wie Frank Sinatra, und das ist irgendwie cool und akzeptiert irgendwie. Aha. Aber gleichzeitig lernt man im Jazzstudium ja irgendwie auch quasi rauszufinden, wer man ist, und das wird auch ist auch im Fokus, sein eigenes Ding zu machen in dieser Fülle von Stilen. Und für mich hat das nicht so richtig Sinn gemacht, dass das Äußere und das Musikalische irgendwie nicht zusammenpasst.
Verstehe. Ja. Sag mal, weil ich das einfach nicht weiß, bist du denn eigentlich so der einzige queere Jazzmusiker? So,
ich bin natürlich nicht der Einzige, aber es gibt wenige zum Beispiel offene Schwule. Also ich kann die an einer Hand abzählen. Was ich sehr wertschätze, ist das Engagement von der Deutschen Jazzunion, die sich einfach dafür einsetzt, dass mehr Gleichstellung passiert. Da gab es Unterschriftensammlungen und so, und Leute, die sich dafür einsetzen, das ist eine tolle Sache.
Nee, es ist ja so ein bisschen so wie im Fußball, wo man dann denkt, irgendwann muss ja auch mal da was passieren. Ne? Also ich meine, da muss ja irgendwie auch da mal so the wind of change mal ankommen. Ne? So denkt man so.
Aber es passiert was.
Okay.
Das muss ich wirklich betonen, es passiert was, und ja, es wird besser.
Ich würde dich gerne noch was fragen, und zwar, du hattest hast ein Projekt Music for Darkrooms gemacht. Da habe ich ja mehrere Fragen zu. Zum einen wäre mir noch nie aufgefallen, dass im Darkroom, also ich meine, dass da Musik läuft, klar, aber dass da so eigens ausgewählte Musik läuft, sagen wir mal so rum. So, ne? Und also erstmal die Frage, wie bist du denn darauf gekommen?
Also im Jazzstudium.
Du warst im Darkroom.
Also im Jazzstudium hatte ich eine Kollegin und eine Freundin, Nathalie Greffel. Und wir wollten immer was zusammen machen, weil wir uns immer ausgetauscht haben und uns immer darüber aufgeregt haben, dass die Jazzwelt so heteronormativ ist. Und sie ist auch eine queere Person, tolle Sängerin. Und jetzt nach dem Studium haben wir uns irgendwann mal getroffen und gesagt, hey, wir müssen mal was zusammen machen. Und dann haben wir festgestellt, wow, zwischen uns gibt's schon mal allein so viel Unterschiede, allein durch die Tatsache, dass sie eine Frau ist quasi, dass ich ein schwuler Mann bin. Wir haben, wenn wir zu Sexpartys in Berlin gehen, einfach mal schon mal nicht die gleichen Privilegien, weil sie nicht an alle Orte reinkommen, wo ich reinkomme. Und da haben wir uns erstmal viel, viel ausgetauscht. Und irgendwann haben wir uns einfach die Frage gestellt, wie cool wäre es, Musik zu machen zu Leuten, die Sex haben. Und das war dann das quasi die Utopie. Natürlich ist das der Name. Das wurde dann der Name dieses kleinen Projektes. Die Utopie wäre natürlich dann wirklich konkret einfach im Laboratory zu spielen.
Also ihr habt aber jetzt noch nicht das quasi da.
Es ist schwierig.
Aber warum eigentlich? Weil ich meine, da läuft ja sowieso auch Musik, ne?
Läuft auf jeden Fall Musik, ja.
Das ist da vielleicht auch eine Geldfrage irgendwie, aber naja, weiß nicht, aber zu Corona kommen wir gleich noch, ich fand es einfach nur so interessant, weil ich dachte, okay, also ich hätte jetzt noch nie gehört, dass da eigens so ausgewählte Musik da.
Aber wie toll wäre das denn, wenn quasi die Musik auf das Geschehen im Raum und auf die Energie eingehen könnte?
Das stimmt.
Aber
wollt ihr das denn, wenn die Corona-Krise vorbei ist, auch weiter verfolgen? Oder ist es
auf jeden Fall.
So ein Liebhaberprojekt?
Es ist schon ein Liebhaberprojekt. Also ist jetzt nicht mein Hauptprojekt. Aber wir haben schon auf ein paar queeren Festivals gespielt, wo es.
Okay.
Ja, wo, also es funktioniert, das ist, man kann es ganz gut vermarkten.
Ich finde es total spannend, also ich würde es gerne sehen und hören sozusagen mal. Ich würde gerne was anderes fragen, und zwar, ich finde es immer so lustig, ich gucke ja ganz gerne mal auf Wikipedia, auch wenn Wikipedia ja vieles, da stimmt ja vieles nicht, ich finde aber manchmal immer ganz lustig, was da so über die Leute steht, und da steht bei dir unter anderem der schöne Satz, dass Erik Leuthäuser also musikalisch durch die schwule Subkultur beeinflusst ist. Das fand ich dann irgendwie auch einen sehr schönen Satz, weil ich dachte, okay, was meint das? Ich weiß nicht, ob sich das auf dieses Projekt jetzt bezog oder
das was? Bezieht sich generell auf das, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich, also einfach die Tatsache, dass ich durch die schwule Kultur hier in Berlin oder die, sagen wir mal, die queere Kultur hier in Berlin einfach viel, viel mehr Menschen und viel, viel unterschiedliche Menschen kennengelernt habe als in meinem Jazz-Umfeld. Der, wie gesagt, das sind alles hauptsächlich junge Hetero-Typen,
die
da studieren.
Aus Freital.
Ursprünglich auch noch aus Freital, was auch nicht unbedingt das offenste
Brettchen
ist.
Bei Dresden ist
genau. Insofern hat mir das einfach so ein bisschen die Welt geöffnet, einfach verschiedene Menschen gezeigt und irgendwie meinen Horizont erweitert. Insofern würde ich schon sagen, dass es zutrifft, ja.
Was du vorhin erwähnt hast mit deiner Tour durch Russland, ich glaube, du bist ja auch noch in andere Länder auch noch gefahren. Ich glaube, es waren auch sehr, sehr exotische Länder. Ich fand das dann unglaublich spannend, weil ich gedacht habe, wow, erzähl mal ein bisschen, was hast denn du dafür, du hast es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet in Russland, aber was hast du dafür Erfahrungen gemacht? Also wo warst du noch? In der Mongolei, glaube ich auch, kann das sein? Nee, Mongolei nicht, nee.
Also es ist quasi so bis, also vor 3 Wochen ungefähr war ich eben auf 14-tägiger Tour in Russland. Da habe ich noch ein Konzert gespielt in der Ukraine. Und theoretisch wäre jetzt eine Tour geplant gewesen es wäre losgegangen in Nepal, in Kathmandu, dann Thailand, Philippinen, Südkorea,
ach so,
Mongolei, also. Hongkong, Japan.
Verstehe, Corona, okay,
ja. Okay, die jetzt nicht stattfinden kann.
Ah.
Ich hatte eben noch das Glück, Russland machen zu können. Die Frage war, was ich da erlebt habe?
Ja, nee, ich dachte jetzt irgendwie, dass du, aber ich wusste nicht, dass die Tour jetzt sozusagen schon jetzt gecancelt war oder
leider.
So. Nee, weil ich nur gedacht habe, das ist ja spannend, dass man dann mit anderen Kulturen dann vor anderen, so, wo Leuten spielt, die eine andere Kultur jetzt haben oder so, ne? Aber das kannst du ja dann noch
das holen wir nach.
Noch nachholen.
Ja. So.
Aber jetzt, wo wir schon bei dem unangenehmen Thema sind, Corona trifft ja, wissen wir ja alle, besonders die Kultur, die Künstler ja auch nochmal stärker, oder ist das stärker, aber oft sind es ja Menschen, die dann auch nicht so es nicht so dicke haben. Wie trifft dich denn das jetzt gerade so? Also gut, du hast es ja erwähnt, die Tour, die verschoben wurde, aber wie ist es bei dir?
Für mich war das ein bisschen tragisch, weil diese Tour zu organisieren, ich habe es alles selbst organisiert, es waren wirklich viele Länder, viele, ich hätte fast jeden zweiten Tag gespielt, alles selbst organisiert, Flugtickets selbst gebucht und so.
Wow, okay.
Das war schon tragisch, irgendwie, weil so viel Energie da reingesteckt wurde, quasi in der Organisation.
Hast du die Kohle wiederbekommen dafür, die Tickets und so? Oder?
Zum Teil warte ich noch auf die Erstattung der Flugtickets. Viele Hotels konnte ich zum Glück kostenlos stornieren und so. Für mich war irgendwie der Effekt von Corona eigentlich so mehr mental. Weil für mich, ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwie Musik und gerade das Live-Spielen, um irgendwie nicht depressiv zu werden tatsächlich.
Ich kann mir vorstellen, ja klar.
Also ich bin wirklich so in so ein Loch gefallen und für mich ist es auch schwierig quasi, auf einmal hat so lange drauf hingearbeitet, es fällt auf einmal diese Riesentour weg, man ist auf einmal in Berlin in seiner Wohnung mit diversen Drogen zum Nehmen. Also ich habe das Gefühl, für Drogensüchtige ist es ziemlich schwer zurzeit. Und ich bin echt in ein Loch gefallen, hab angefangen, mehr Drogen zu nehmen und jetzt bin ich gerade wieder in der Phase von, ich habe ein paar Sachen, auf die ich mich freuen kann. Nächsten Samstag zum Beispiel ein live gestreamtes Konzert und das hilft mir jetzt ein bisschen. Es war auch sehr deprimierend, die ganzen Veranstalter nochmal anzuschreiben für die Asien-Tour und zu sagen, nee, ich kann doch nicht kommen. Und in manchen Ländern habe ich sogar noch versucht, ein Visum zu bekommen, in Japan und in Südkorea. Das bedeutet, es war einfach auch viel Stress dann involviert und irgendwie so negativer Stress.
Und jetzt bist du da, das irgendwie aufs nächste Jahr zu verschieben? Oder?
Ich versuche das jetzt, sobald die Sache vorbei ist, dann natürlich so schnell wie möglich das nachzuholen auf jeden Fall. Finanziell bin ich eigentlich sehr glücklich, da ich die Finanzhilfe bekomme vom IBB. die mir perfekt geholfen hat, das war, sonst wäre es echt sehr schwierig gewesen. Also ich glaube,
gerade ja, sind ja viele für, dankbar gewesen, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Weil es auch so schnell ging auch. Ne?
Oh, auf jeden Fall.
Ja. Aber ich wollte dich gerne fragen, und zwar, ich habe gelesen, dass du ja, ich glaube, im Mai 2 Termine in der Bahia der Vernunft machst. Ich meine, ja, Mai ist ja nicht so weit entfernt. Ja. Wie steht's denn darum? Sind die jetzt auch schon gecancelt? Oder?
Also bisher findet der Mai-Termin noch statt. Der eine Termin im März, der wurde gecancelt. Der wird aber auch nachgeholt. Das eigentlich, ich meine, die Bahia der Vernunft ist so ein toller Ort und irgendwie so professionell und strukturiert. Das bedeutet, da habe ich irgendwie einfach die Hoffnung, dass der Termin dann einfach nachgeholt wird und dann ist alles cool.
Klar. Naja, das ist ja sowieso die Hoffnung jetzt für viele, dass die ganzen Termine dann nachgeholt werden. Das Blöde ist nur halt, dass natürlich jetzt, man kann nicht dann irgendwie doppelt so viele Karten verkaufen. Ne? Also es ist halt für die Veranstalter ja wie ganz schwierig halt.
Ja.
So, ne? Du, Erik, ich drück dir die Daumen. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
War sehr schön. Danke.
Ja.
Ja, genau. Also wir haben ja erwähnt, also im Mai, naja, wobei ich würde mich nicht darauf verlassen, dass im Mai bei Vernunft, dass das stattfindet, weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich...
Ich habe noch Hoffnung.
Ja, oder vielleicht nur, dass sie nur jeden dritten Platz verkaufen oder
das
so.
Das wäre doch was.
Das wäre ja auch
das
so eine Variante.
Kompromiss.
Das wäre ein Kompromiss, ne? Aber ja, das war die neue Folge von Queers Berlin. Heute mit dem Jazz-Pop-Elektrosänger, kann man das so sagen? Den Jazz-Pop, Erik Leuthäuser. Seine Lieder sind natürlich alle auf den einschlägigen Plattformen, haben wir ja darüber gesprochen, Spotify und so weiter. Aber noch besser, ihr nehmt Geld in die Hand und kauft euch mein ganzes Album, also eine CD.
Yes.
Altmodisch eine CD. Und am Schluss hören wir noch ein paar Takte aus dem Song Kannst du mein Känguru sein. Danke, dass du da warst, Erik. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Bis dann. Alles Gute dir. Tschüss.
Kannst du mein Känguru sein? Kannst du mich in deinem Känguru sein? Kannst du mein Känguru sein? Kannst du mich in deinem Känguru sein? Kannst du mein Känguru sein? Kannst du mich in deinem Känguru sein? Kannst du mein Känguru sein?
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.